Jesus, wir wollen dich nur bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, für das, was du uns zu sagen hast, Herr. Schenke uns den Mut, Herr, neue Wege zu gehen, Erwartungen runterzuschrauben oder hochzusetzen, Enttäuschungen dir zu geben und sich füllen zu lassen in unseren Herzen mit Freude. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du da bist und bitten dich jetzt um deinen Segen. Amen. Wie schon gesagt, heute geht es um Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Vorgeschichte ist schon spannend genug. Mensch, da ist doch jemand, der Tote zum Leben erweckt, der die Macht hat über Leben und Tod. Ist das vielleicht der Messias, der Sterbenskranke wieder lebendig machen konnte? Der Leberkranke wieder, Aussätzige wieder heil macht. Ist es vielleicht der Messias, worauf wir so warten, der endlich kommt, die Römer verjagt und das Haus Davids wieder aufbaut? Ist er das, dass Jerusalem den Platz einnimmt, was sie auch braucht als Welthauptstadt, dass Israel das Land wird, wo der lebendige Gott richtig sichtbar wird? Ist er derjenige, der, wo wir nicht mehr arbeiten müssen, wo wir uns nie wieder Sorgen machen müssen, auf das, wie unsere Zukunft aussieht? Ja, wir warten auf ihn und das ist er. Denn keiner kann diese Wunder tun, außer die, es sei dem von Gott gegeben. Hatte das nicht Nikodemus gesagt? Wir wissen, wer du bist, Jesus. Wir wissen das. Und nun ist es soweit. Jesus macht eine Hammer-Auferweckung. Ganz Jerusalem bebt und alles geht raus nach Bethanien um Lazarus und seine Schwester und Maria. Ja, Mensch, aus Trauer wird Freude. Ja, und Jesus kommt nach Jerusalem. Es müsste doch jetzt wirklich, ja, jetzt müssten doch alle aufspringen, alle Obersten, alle Pharisäer, alle Schriftgelehrten müssten doch jetzt aufspringen, ihn entgegenlaufen, ihn umarmen, ihn küssen und sagen, jetzt geht es los. Ich möchte euch ein Stück aus der Bibel vorlesen. Was für Erwartungen, oder? Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, lese aus Johannes 12, Abvers 9. Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Also die Geschichte geht vorher, Jesus hat den Lazarus auferweckt. Jetzt werden sie natürlich alle neugierig, denn das kann nämlich nur einer, oder? Den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten auch, den Lazarus zu töten. Weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einen Eselsfühlen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass Lazarus aus dem Grab aufgerufen und ihn aus den Toten aufgeweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen. Und weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Jesus ist da. Die Volksmenge schreit, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Und Einige Tage später schrien die, die Hosianna, Hosianna geschrien haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Was ist denn da passiert? Warum ist die Volksmenge denn nicht aufgestanden, als sie gesehen haben, dass Jesus so maltratiert worden ist, dass er gefangen genommen worden ist nachher und dass sie ihn auf die Kreuzigung? Hat er ganz andere Erwartungen gehabt? Hat er vielleicht ihre Erwartungen nicht erfüllt, dass sie lieber geschwiegen haben, anstatt sie einen Aufstand gemacht haben? Jesus war ganz anders, als die Volksmenge sich erhoffte, als seine Jünger sich erhofften. Oft meinten die Jünger, immer etwas tun zu müssen. Ich denke so an Petrus, als Jesus zum ersten Mal sagte, ich gehe nach Jerusalem, um getötet zu werden. Was sagte Petrus darauf? Oh, cool? Nein, er sagte, dies widerfahre dich nicht. Was sagte Jesus denn zu ihm? Satan, gehe hinter mir, denn du sinnst auf das, was weltlich ist und nicht auf das, was göttlich ist. Die Welt hat Jesus überhaupt nicht verstanden, was da ablief. Erst Hosianna und dann kreuzigt ihn. Enttäuschung, falsche Erwartungen. Sind dies Dinge, die damals gezählt haben? Oder mal tatsächlich, wie sieht es denn bei uns aus mit der Erwartung an Jesus? Sind wir auch enttäuscht von ihm? Dostojewski schrieb dazu circa 2000 Jahre später zu Jesus einen Roman über die Inquisition. Der Großinquisitor. Dostojewski schrieb in seinem Buch darüber, wie Jesus im 15. Jahrhundert wiederkommt, im Mittelalter, auf einem Marktplatz, wo gerade eine Verbrennung stattgefunden hat, wo Menschen verbrannt worden sind, weil sie anders dachten oder ihren Glauben oder vielmehr sie mehr auf Kräuterbasis gehandelt haben. Sie wurden denunziert und als Hexen verbrannt. Jesus kommt wieder auf diesen Marktplatz und es hängt noch Geruch der Verbrennung in der Luft. Gleichzeitig zog ein Trauerzug vorbei. Jesus sieht diese Familie und die Mutter weint um ihr Kind, denn der Vater war vorher verstorben. Jesus geht auf den Leichnam zu und weckt dieses Kind auf. All das sieht der Großinquisitor, wie dies passiert. Der Großinquisitor lässt Jesus festnehmen und bringt ihn im Knast. In einer Zelle. Jesus sagt kein Wort. Und trotzdem haben sie ihn alle erkannt. Und der Großinquisitor versucht, die Kirche zu rechtfertigen, was sie da tut. Hier geht es mir nicht darum, was die Kirche falsch oder richtig gemacht hat. Mir geht es nur darum, dass der Großinquisitor versucht hat, Gewalt zu rechtfertigen, das Handeln zu rechtfertigen, damit andere Menschen still blieben. Dass kein Aufsehen geregt worden wäre, dass kein Machtverlust da ist. Es ging da um Machtverlust, genau wie es damals bei Jesus um Machtverlust ging. Die Kirche, die hier Dostojewski beschreibt, war damals viel mehr als damals das Königstum gewesen. Wie würde Jesus heute bei uns einmarschieren? Die Frage haben wir uns vor kurzem auch gestellt. Komisch, oder? Die Frage, die ich mir stelle, war, wie würde es heute aussehen? Jesus kommt nach Berlin. Macht er Wunder? Weckt Tote auf? Heilt die Kranken? Geht ins Krankenhaus rein? Menschen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, haben keinen Krebs mehr. Und allen drum und dran. Speist die ganzen Arme auf der Straße. Wie würde heute Berlin reagieren? Die Frage habe ich mir gestellt. Darf ich mir die Frage stellen? Wie würde heute die Welt, wenn Jesus heute wiederkommen würde, wie würde die Welt heute reagieren? Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn? Oder eher ein großer Spinner und nicht mehr? Okay. Da kann man nicht mit so rechten Dingen zugehen, dass der Tote auferweckt. Vielleicht war der ja gar nicht tot, nur scheintot. Oder vielleicht hatte er nur tiefe Tabletten bekommen. Würde Jesus heute erkannt werden? Was ist denn, wenn jetzt heute hier die Tür reinkäme? Los! Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Wir sitzen schön ab, wir sind, ne, schön in Abstand. Okay, wir schauen jetzt natürlich in die Vergangenheit rein, wir wissen natürlich, wer Jesus ist. Aber doch mal angenommen, tatsächlich, Jesus würde heute wiederkommen. Hier in diesen Raum rein. Oder gehen wir noch weiter. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an deiner Herzenstüre. Machst du mir die Türe auf? Zeigst du mir deine Schatten, seine Seite deines Lebens? Machst du dich auf für mich? Nichts anderes ist heute Palmsonntag. Ich breche das mal runter auf mich, auf meine Person. Jesus möchte heute Einzug halten in mein Leben. Das ist Palmsonntag. Es ist leicht, Hosianna, Hosianna zu bölken und zu rufen, im Namen der da kommt, im Namen des Herrn, o Jesus, o Jesus. Aber tatsächlich gibst du ihnen die dunkle Seite deines Lebens, da wo es weh tut. Oder wo hat Jesus vielleicht deine Erwartungen nicht erfüllt, wo du meinst, hey, und ich kenne da was von, über Erwartungen. Ich erzähle dir nichts von Dünnschiss, sondern tatsächlich, ich rede davon, was ich selber erfahren habe, von Erwartung. Ich erwartet habe, dass ich jetzt endlich mal Feierabend machen möchte. Ich habe genug getan, Herr, für dich. Ich plag mich hier rum. Meine Erwartung ist, jetzt bist du mal dran in meinem Leben. Siehst du nicht, wie ich das alles hier tue? Andreas, bist du nicht wie Martha? Ganz schön beschämend, ne? Stell dir die Frage. Hat Jesus vielleicht in deinem Leben Erwartungen nicht erfüllt? Und warst absolut nicht bereit dazu, die anderen, das, was Jesus dir geben will, zu füllen? Ich war so dickköpfig. Sag mir, brauchst du mit einem anderen Scheiß auch nicht zu kommen. Ehrlich, ne? Das, was Jesus haben möchte, ist, dass du ehrlich bist zu ihm. Ehrlich. Sei ehrlich. Genauso wie er ehrlich ist auch zu dir. So möchte ich auch, dass du ehrlich bist zu ihm. Jesus mag keine Schauspieler. Beim Sonntag ist radikal. Ein radikaler Einzug in Jerusalem, weil nämlich da etwas passiert ist, nämlich. Nämlich der Abschluss der Geschichte, das, was mit den Menschen in Zukunft passieren soll. Es beginnt mit Palmsonntag und endet am Kreuz, wo er stirbt für uns. Für deine und für meine Schuld. Wo wir nur über den Glauben drankommen und nicht über Werke. Und ein, zwei, drei Tage später steht er auf von den Toten. Warum? Weil er nämlich durch den Palmsonntag in die Auferstehung hinein nämlich uns eine Zukunft, eine Perspektive zeigen möchte. Die nicht erst, wenn wir tot sind, beginnt. Sondern tatsächlich, die jetzt schon hier auf dieser Welt beginnen kann. Leben mit Perspektive. Glauben ohne Hoffnung ist kein Glaube. Woran soll ich denn glauben, wenn ich keine Hoffnung habe? Jesus kann dein Leben nur richtig Sinn verpassen, wenn du ihn auch reinlässt. Und das kannst du nicht über die Erkennung und tausendmal die Bibel lesen, sondern tatsächlich, wenn du die Person Jesus in dein Leben reinlässt. Die Person Jesus. Hier geht es um die Person Jesus. Jesus sagte mal zu den Schriftgelehrten, ihr sucht in den Schriften nach Leben. Aber ich bin's doch, von denen die Schrift doch redet. Von meiner Person, sagt Jesus. Es geht alles nur über meine Person. Es geht um die Persönlichkeit, um meine persönliche Beziehung zu Jesus. Und alles entspringt aus der persönlichen Beziehung zu Jesus daraus. Alles. Wenn dein Glaube gelingen muss und soll, dann beginnt es mit der persönlichen Beziehung zu Jesus. Dass du ihn auch deine dunkelsten Ecken sagen kannst. Der ist kein Schwätzer, so wie ich oder wie andere. Der behält er für sich und er heilt dich. Das hat er versprochen. Beim Sonntag geht es um viel, viel mehr. Und dieses Eselsfühlen liegt nicht daran, dass der Pferd vergessen hat. Sondern tatsächlich, es geht darum, ich komme, um der Stadt Jerusalem Frieden zu bringen. Ich komme in dein Leben nicht mit Gewalt. Jesus kommt nicht in dein Leben mit Gewalt, sondern ich komme in dein Leben mit Frieden. mit Frieden, nicht mit Gericht. Ich komme mit Frieden in dein Leben. Denn wenn er mit Gericht kommt, kommt er auf ein, nicht auf ein Kamel, sondern auf was? Auf ein Pferd. Wenn er als König kommt, mit Schwert, kommt er auf ein Pferd angeritten. Und hier kommt er auf einen Eselsfühlen, wo noch keiner drauf gesessen hat. Ich komme, um Frieden zu bringen und nicht Gericht. Frieden für Jerusalem. Frieden für dich, damit du Gott in dein Herz richtig aufnehmen kannst. Wie schon gesagt, die Frage ist, wo sitzt du? Wo stehst du? Lass doch mal zu, in dieser Karwoche, wo wir uns befinden, dass du Jesus mal es zulässt, dass er dich beleuchtet, dass du dein Herz mal richtig aufmachst mit allen Schattenseiten, mit all deinen Ängsten, die du hast. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich bin nicht mehr gesund. Wie geht es denn weiter mit mir, mit meiner Tochter? Wie geht es weiter mit meinen Operationen, die vor mir liegen? Wie geht es weiter mit meinem Alter? Wie geht es weiter? Manchmal ist man still und sagt dazu nichts, weil man das alles so auf sich nehmen will, ja, wenn es Jesus Wille ist. Aber im Grunde genommen, sind wir doch mal ehrlich, interessiert uns das doch letztendlich, wie es uns geht. Und wir möchten damit jemand drüber reden. Wir möchten doch Heilung erfahren. Wir möchten doch jemand wissen, der uns an der Hand nimmt. Hab doch mal die Woche echt Mut. Mach doch mal dein Herz auf. Lass doch mal richtig reinleuchten. Sag ihm doch mal wirklich, was dich quält und was dich wurmt. Ja, was dich wirklich ankotzt. Darf ich so reden? Ich glaube schon. Und wenn ich nicht, ist mir auch egal. Es geht echt um dich. Jesus, geht es nur um dich. Nur um dich. Lass dich von Jesus beleuchten. Lass dich mal deine falsche Erwartung mal von ihm mal raussaugen. Lass mal raussaugen. Sondern lass sie mal Hoffnung reinlegen. Hoffnung auf etwas, was wir jetzt schon greifen können. Im Glauben. Dann denke ich schon wieder an Thomas. Der gute Mann, der immer als der Ungläubige gesehen wird. Weil was ja gar nicht ist. Ich sehe Thomas so als Wissenschaftler an. Er glaubt immer nur das, wo ich meine Finger reinlege, in die Seite, in die Hände. Und wir kennen ja alle die Geschichte. Und die Jünger erzählten, ey, wir haben den Herrn gesehen, supi. Und super, er ist auferstanden. Und Thomas sagt, Moment mal. Ich habe gesehen, dass er gekreuzigt worden ist. Wir haben ihn beerdigt. Und er erzählt mir, dass der auferstanden ist, gibt es für mich nicht. Obwohl Thomas ja vorher gesehen hat, dass er ja Tote auferweckt hat. Für ihn war das unerklärlich. Und wenn ich meine Hände nicht lege in seine Male, in seine Seite, in die Hände, dann will ich nicht glauben. Und dann passierte das ja, dass Jesus ihn ja da war und er reingepackt hat und er dann auf die Knie ging und zu Jesus sagte, mein Herr und mein Gott. Und Jesus nicht gesagt hat, stopp, bis hier noch nicht weiter, sondern Jesus die Anbetung zuließ. Und dann sagt Jesus was zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du siehst. Aber glückselig sind die, die glauben und nicht sehen. Das ist der Unterschied. Hier geht es nicht um Beweise. Hier geht es nur um den Glauben an Jesus. Glaubst du, dass Jesus dich wirklich, ja, wir glauben alle, die wir sitzen, weiß ich, wir glauben alle, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht, ich bin gekommen, Johannes 10 sagt ja, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt in Überfluss. Damit meint er keine Kohle, dann wäre ich ja der Ärmste von allen. Ja? Sondern tatsächlich, er meint, damit ihr Leben habt in Überfluss, damit eure Seele es gut geht, damit ihr Perspektive habt, damit ihr Hoffnung habt. Lass Jesus rein. Lass ihn rein, du auch als alter, eingesessener Christ, der schon richtig eingegruft ist in seinen Sessel, in der Gemeinde, ja, der schon alles so richtig gut alles kann, Chikimiki, der alles weiß, wo alles steht, wo alles gut ist, der gut diskutieren kann. Ui, lass doch Jesus mal rein. Lass ihn mal richtig reinleuchten in deine Ecke. Und hab mal den Mut, mal auszukehren. Das hat Nikodemus gemacht. Wer Lust hat, kann man Nikodemus 3 lesen, in Johannes 3. Bist du bereit, deine Erwartungen dem unterzuordnen, der wirklich dir Hoffnung und Perspektive geben kann? Dazu möchte ich dich einladen. Benutze die Karwoche mal. Lass ihn mal rein. Mach mal dein Herz auf. und lass ihn mal spülen, richtig durchspülen. Dass die Leitung auch nach oben wieder stimmt. Ich wünsche dir für die Karwoche viel, viel Segen, viel, viel Mut, viel, viel, viele Gespräche und vielleicht auch ein paar Tränen. Amen.